Am Vormittag des 25. August 1801 kommt es in Unterföhring bei München zum entscheidenden Gefecht. Bayern gegen Franzosen. Showdown.
Es sind keine Kampftruppen, die sich hier gegenüberstehen. Den Krieg haben die Bayern längst verloren. Aber dieses eine Scharmützel gegen die Männer Napoleons wollen sie doch noch führen. Es geht ums Prinzip und um die Zukunft Bayerns. Sie können uns besiegen, die Franzosen, uns besetzen, uns ihre Gesetze aufzwingen. Aber ihre neumodische Maßeinheit, die brauchen wir ganz bestimmt nicht. Diesen sogenannten Meter.
Unversöhnlich stehen sie sich gegenüber. Links die Franzosen mit ihren hölzernen Messlatten. Länge genau 5 Meter. Rechts die Bayern. Sie haben ihre eigenen Latten dabei. Länge genau 1 bayerische Rute. Es ist nicht das erste Scharmützel und es wird nicht das letzte sein in einem konfliktreichen, äußerst langwierigen und manchmal etwas absurden Kampf, dem Kampf um die Vermessung Bayerns.
Begonnen hatte dieser Kampf mit Napoleon. Der hatte Bayern zwar im Sommer des Jahres 1800 besetzt, aber was genau er da besetzt hatte, war ihm noch nicht so ganz klar. Dieses fremde, gebirgige, zerstückelte Land, das war für die Franzosen erst einmal ziemlich unübersichtlich.
Wir brauchten moderne militärische Karten und die gab es nicht. Wir hatten Karten aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Die waren damals für die Zeit revolutionär, aber Anfang des 19. Jahrhunderts waren sie eben veraltet. Und dann haben die Franzosen angeregt, mehr oder weniger per Dekret, jetzt vermessen wir Bayern neu, natürlich mit dem Hintergedanken militärische Karten.
Wolfgang Blum arbeitet beim Landesvermessungsamt in München. Er hat sich intensiv mit der Vermessungsgeschichte Bayerns beschäftigt.
Als erstes Land in Europa wurde Bayern in den folgenden Jahrzehnten mit modernen Methoden komplett vermessen. Die Vorbereitungen trafen noch die Besatzungstruppen. Als die bereits nach 1 Jahr wieder abzogen, wären die Landvermesser fast mit zurückgegangen.
Aber eben nur fast.
Nach den Friedensverhandlungen haben die Bayern gemerkt, wir sind wirklich ein bisschen rückständig. Wir wollen jetzt auch ein modernes Kartenwerk. Und da hat man dann die Franzosen gebeten, sie sollen doch ihr Personal im Land lassen und sollen den Bayern da ein bisschen auf die Sprünge helfen, ein bisschen schulen.
Am 19. Juni 1801 gründet Kurfürst Max IV. Joseph in München das sogenannte topografische Büro, das die Vermessung durchführen sollte. Eine Pionierarbeit. Viele Methoden, Arbeitsweisen und Geräte werden überhaupt erst für dieses Mammutvorhaben erfunden. Ohne moderne Hilfsmittel wie Satellitendaten oder Lasermessgeräte bleibt überhaupt nur eine Möglichkeit, das ganze Land halbwegs exakt zu vermessen. Die sogenannte Triangulation.
Jede Strecke im Land einzeln zu vermessen, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und selbst eine Messung der wichtigsten Strecken hätte wahrscheinlich Jahrhunderte gedauert. Stattdessen nutzt die Triangulationsmethode einen mathematischen Kniff. Mit ihr zerlegt man ein Land in Dreiecke. Und Dreiecke, das weiß man schon aus dem Schulunterricht, sind ziemlich praktische Gebilde. Man braucht nur die Länge einer der 3 Seiten im Dreieck zu kennen und die Winkel des Dreiecks. Schon ist es möglich, die anderen Seitenstrecken exakt zu berechnen.
Und Winkel zu messen, das geht deutlich einfacher als Strecken. Man stellt sich auf einen Kirchturm oder eine Bergspitze und peilt mit einem Winkelmessgerät die anderen Eckpunkte des Dreiecks an. Das sind im Normalfall auch wieder Kirchtürme und Bergspitzen. Und davon gibt es in Bayern ja bekanntlich recht viele. Wolfgang Blum?
Das ist, wenn Sie an der Münchner Frauenkirche gestanden sind als Beobachter und haben das Gipfelkreuz von Wendelstein anvisiert, dann hatten Sie einen maximalen Winkelfehler von 25 cm auf 80 Kilometer. Sie können also den Winkel unwahrscheinlich genau bestimmen. Und wenn Sie die Winkel genau bestimmen können, dann stimmen natürlich die berechneten Strecken eben genauso.
Aber eine Grundvoraussetzung muss noch erfüllt sein. Irgendwo im Land muss eine einzige ursprüngliche Strecke gemessen werden. Möglichst lang und möglichst genau. Das ist die sogenannte Basislinie, von der dann alle folgenden Messungen ausgehen.
Und schon sind wir wieder beim Showdown in Unterföhring. eigentlich sind sich Bayern und Franzosen ja einig. Gemeinsam haben sie Anfangs- und Endpunkt der Basislinie festgelegt. Sie haben auf einer Strecke von mehr als 20 Kilometern Holzstege gebaut. Damit wurden die Unebenheiten des Terrains ausgeglichen. Und sie haben sogenannte Basislatten angefertigt. Lange, hölzerne Latten, mit denen auf dem Steg gemessen werden sollte.
Wäre da nun nicht die Sache mit den Maßeinheiten?
Die Franzosen brachten im Sommer ja von Frankreich den sogenannten Urmeter mit der Kopie. Der war natürlich in Bayern völlig suspekt. In Bayern maß man ja noch mit Fuß und mit Rute. Und wie die Bayern dann das gesehen haben, dass die Franzosen einen Meter haben, dann haben sie ganz klar heimlich sich selber ihre Basislatten anfertigen lassen. Also nicht 5 Meter, sondern eine bayerische Route 2,9. Und am 25. August in der Früh waren die Bayern die Ersten, wo begonnen haben mit der Vermessung. Und irgendwann im Vormittag sind dann die Franzosen gekommen und uns Ärger gegeben. 2 Messtrupps, 2 verschiedene Maßeinheiten auf einem Messsteg ging nicht gut.
Unversöhnlich stehen sich Bayern und Franzosen gegenüber. Wie lange der Showdown dauert, ist leider nicht überliefert. Auch welche sicherlich scharfen Worte zwischen den Kontrahenten fallen, wissen wir nicht.
Was wir allerdings wissen, ist, dass es den Franzosen irgendwann einfach zu blöd wird.
Und der Delegationsleiter, der Oberst Charles Maria Rigobert Bonn, hat sich beschwert, hat sich ein Pferd geschnappt, ist in die Residenz geritten zum Kurfürst Max IV. Und hat dem sein Leid vorgetragen. Und der hat ein Dekret verfasst, auf dem steht, die Bayern sollen ihre peinliche Messung möglichst einstellen. Damit war es mit der bayerischen Herrlichkeit vorbei. Und die Basislinie wurde in Meter gemessen und damit ist Bayern das zweite Land der Welt nach Frankreich, womit Meter misst.
Meter, um genau zu sein. Das ist die Länge der Basislinie. So genau gemessen, wie es nur irgendwie geht. Immer in Schritten von 25 Metern, also 5 Basislatten. Immer mit genauer Bestimmung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, denn diese haben einen kleinen, aber doch merklichen Einfluss auf die Ausdehnung der hölzernen Latten. Moderne Satellitenmessungen ergeben später, dass sich Oberst Bonn auf dieser doch recht langen Strecke um gerade mal 70 Zentimeter vermessen hat. Für die damalige Zeit eine Meisterleistung.
42 Arbeitstage dauert die Vermessung. Die Anfangs- und Endpunkte werden mit eigenen Bauwerken markiert. 5 Meter hohe Pyramiden, die weithin zu sehen sind. Noch heute stehen sie in Aufkirchen und Unterföhring.
Dann kann endlich trianguliert werden. Die erste Strecke, die berechnet wird, ist eigentlich eine Verlängerung der Grundlinie. Die Vermesser hatten die Strecke von Unterföhring nach Aufkirchen nämlich deswegen gewählt, weil sie in ihrer Verlängerung genau auf dem Nordturm der Münchner Frauenkirche endet. Dieses weithin sichtbare Bauwerk sollte der Nullpunkt für alle weiteren Berechnungen sein. Praktischer wäre es natürlich gewesen, die Basislinienmessung gleich an der Frauenkirche anfangen zu lassen. Aber wie hätte das funktionieren sollen? Man konnte ja schlecht eine Vermessungsschneise durch die ganze bayerische Hauptstadt schlagen.
Der Maler Karl Spitzweg hat die Arbeit an diesem Vermessungsnullpunkt einmal gezeichnet. Eine Szene wie aus einem Zirkusbuch.
Oben auf der Kuppel des Nordturms hat ein Vermessungstrupp einen Beobachtungsstand aufgestellt. Eine wilde Lattenkonstruktion direkt auf der abschüssigen Zwiebel. Darauf eine Balustrade. Und auf der obendrauf dann noch eine Art Jägerstand, auf dem der Vermesser und sein Gehilfe balancieren. Unten, auf dem Lattenfundament, lehnt noch etwas Großes, Rundes. Das ist die Kugel, die den Turm eigentlich krönen sollte. Der Trupp hatte sie abgeschraubt. Alles im Dienste des Fortschritts.
Jetzt aber, los geht's. Basislinie vermessen, Nullpunkt bestimmt. Was jetzt kommt, kann doch nur noch einfacher werden, oder?
Oder eben auch nicht. Das zeigt sich in den folgenden Jahren. Manchmal gibt es trotz aller Bergspitzen und Kirchtürme einfach keine geeigneten Messpunkte. Zum Beispiel, weil die ganze Gegend von dichten Wäldern bedeckt ist. Dann errichten die Vermesser sogenannte Signale, Holztürme bis zu 40 Meter hoch. Und manchmal sind die Bauern der Umgebung ganz und gar nicht begeistert von diesen seltsamen Bauwerken. 1808 schreibt ein Vermesser namens Johann Georg von Soldner an seine Vorgesetzten:
Hier muss ich vor allem zwei Signale auf dem Heselberge und der gelben Bürg wieder restituieren lassen, die vorigen Winter durch die Bauern gewaltsamerweise zerstört worden sind. Diese Leute hatten eine falsche Meinung über den Zweck derselben.
Oder aber die Bauern hatten genau die richtige Meinung über den Zweck der Vermessung. Denn längst ging es bei der Landesvermessung nicht mehr nur um militärische Karten. Ziel der Unternehmung war es vielmehr auch, genaue Steuerkarten der bayerischen Lande anzufertigen.
Und Steuern zahlen ist, nicht nur in Bayern, selten besonders beliebt in der Bevölkerung. Beim Staat dagegen umso mehr. Und gerade die Regierung des jungen Landes Bayern musste sich nach Jahrhunderten der Kleinstaaterei erstmal selbst zurechtfinden in ihrem neuen, zusammenhängenden Flächenstaat. Ab 1806 wird aus dem bayerischen Kurfürst ein bayerischer König. Und die Steuerprobleme des Landes treten immer deutlicher zutage. Wolfgang Blum vom Landesvermessungsamt.
Das Problem war, dass Bayern eben in dieser Zeit im Umbruch war, wie sonst nie in seiner Geschichte. Es kamen riesige neue Gebiete dazu. Es wurden große Gebiete mehr oder weniger auch wieder abgetrennt. Und man hatte letztendlich in Bayern dann 114 verschiedene Steuersysteme. Bayern war also letztendlich eigentlich so nicht besteuerbar.
Eigentlich sind es zwei Vermessungen, die hier über Jahrzehnte hinweg durchgeführt werden. Eine große, an deren Ende eine topografische Karte Bayerns stehen sollte. Und ab 1808 zusätzlich eine viel kleinteiligere, die sogenannte Katastervermessung. Diese sollte für eine gerechte und genaue Besteuerung des Landes genutzt werden.
Immer wieder stoßen die Vermesser auf Widerstand. Zum Beispiel in Regensburg, wo sie die Landbesitzer in die Pflicht nehmen, ihren Besitz abzumarken. Also genau zu markieren, wo ihr Land anfängt und endet.
Die Regensburger sind wenig begeistert und weigern sich. Zumindest bis die Behörden zu drastischen Mitteln greifen, wie wir aus schriftlichen Quellen wissen.
Das ging dann bis zu Haftstrafen und letztendlich wurden auch Exekutionen angedroht. Ob es dann wirklich durchgeführt worden ist, das steht leider nicht drin.
Teilweise liegt der Widerstand der Bevölkerung sicher auch am selbstherrlichen Auftreten einiger Vermessungsbeamter.
Auftritt Landesdirektionsrat Ignaz Ambrosius Ammann. Allein der Name schon.
Ammann war eine Persönlichkeit, die sehr polarisiert hat. Er war also ein kleiner Halbgott. Und der hat eine Probemessung durchgeführt im Landgericht Landsberg-Kaufering. Und er hat da eine neue Methode durchgeführt. Das war die sogenannte Parallelmessmethode. Der hat also sehr viele Linien im Felde abgesteckt. Letztendlich 200 auf 200 bayerische Fuß.
Und das war im August, wenn das Getreide in voller Reife steht. Gerade dann kommt dieser Trampel aus München und tritt den Bauern ihren Weizen zusammen.
Alles im Dienste des Fortschritts.
Das ging dann so weit, die haben am Anfang halt mit Mistgabeln und Dreschflegel gedroht, aber letztendlich konnte er sich nur noch mit zwei Polizisten als Begleitschutz und zwei mitgeführten Pistolen draußen im Außendienst erwehren. Wurde danach abgebrochen, weil die Sache ist tatsächlich eskaliert.
Wütende Bauern, widerspenstige Bürger. Und das sind längst nicht die einzigen Probleme, mit denen das gigantische Vermessungsunternehmen fertig werden muss. Alleine schon die technische Seite ist alles andere als trivial.
Präzise Messinstrumente sind Anfang des 19. Jahrhunderts schwer zu bekommen. Und auch die Messmethoden müssen immer weiterentwickelt werden. Zum Glück hat Bayern die richtigen Leute für die Aufgabe. Pioniere, nach denen noch heute in München Straßen, Brücken und Plätze benannt sind. Der Unternehmer Josef Utzschneider sowie die Technikgenies Georg Friedrich Reichenbach und Josef Fraunhofer.
Entscheidend war mit Sicherheit zum Anfang Reichenbach und Fraunhofer mit der Herstellung der hochpräzisen Vermessungsgeräte der Theodoliten. Und später dann als Anwender Johann Georg von Soldner, ein Trigonometer und Astronom, der das Netz gemessen hat.
Ausgerechnet dieser Soldner hat in München keine Straße abbekommen. Zu Unrecht. Eigentlich ist er einer der wichtigsten Protagonisten der bayerischen Landesvermessung. Denn Soldner entwickelt die theoretischen Grundlagen für die Vermessung, die Mathematik hinter den Karten.
Soldner ist ein Aufsteiger, ein Kuhbub aus der Nähe von Feuchtwangen, der sich langweilt beim Kühehüten. Mit Hilfe eines alten Kalenders findet er heraus, wie man die Flächen von Dreiecken und Rechtecken berechnet. Dann schnitzt er sich aus einem Brett ein Dreieck und ermittelt mit seiner Hilfe die Höhe eines Baumes, nachdem er vorher die Entfernung zu ihm gemessen hat. Gar nicht so weit entfernt von der Methode, die später bei der Vermessung Bayerns zur Anwendung kommt. Der junge Söldner hat das Glück, dass ein Geistlicher sein Talent für die Mathematik entdeckt und ihm Unterricht verschafft. Später studiert Söldner Astronomie in Berlin und landet schließlich in der Münchner Vermessungskommission. Das von kommt erst viel später in seinen Namen, 1825, als seine Methoden längst im Einsatz sind.
Heute noch bekannt dagegen sind Josef von Fraunhofer und Georg Friedrich von Reichenbach, ebenfalls spät geadelte Aufsteiger.
Reichenbach, viertes Kind eines Schlossermeisters, gilt heute als der Inbegriff des Maschinenbauingenieurs. Erst geht er zum Militär, doch schon als Hauptmann der Artillerie tüftelt er im Feldquartier an seiner berühmten Kreisteilmaschine, der Grundlage für alle späteren Winkelmessungen.
Noch unwahrscheinlicher erscheint der Aufstieg seines Kollegen Josef Fraunhofer. Er ist vollweise Lehrbub beim Spiegelmacher Weichselgartner in München. Als dessen Haus einstürzt, überlebt der 14-Jährige als Einziger. Der Kurfürst erfährt von der Katastrophe, eilt selbst zu dem eingestürzten Haus und ist gerührt von dem Schicksal des Jungen. Er schenkt dem kleinen Josef die stattliche Summe von 18 Dukaten, die dieser ungewöhnlich zielstrebig investiert, in eine Linsenschleifmaschine.
Wenige Jahre später stellt Fraunhofer in der Glashütte von Benedikt Beuern die reinsten optischen Linsen seiner Zeit her. Aus der ganzen Welt kommen Bestellungen. Erst von Astronomen, dann auch von Vermessern.
In München baut er gemeinsam mit Reichenbach jene Präzisionsinstrumente, die für die Landesvermessung so wichtig waren, die sogenannten Theodoliten.
Ein Theodolit ist ein Vermessungsgerät, mit dem ich ausschließlich Winkel messen kann. Ich kann damit keine Strecken messen. Und das ist der Verdienst von Reichenbach und Fraunhofer. Die bauten Anfang des 19. Jahrhunderts die weltweit besten Vermessungsgeräte.
Weltruhm, Verdienstadel, gute Bezahlung. Reichenbach und Fraunhofer stehen sicher eher auf der Sonnenseite der Vermessungsgeschichte. Ganz anders sieht es draußen im Feld aus.
Zwar geht es den Spezialisten an den Winkelmessgeräten nicht schlecht. Sie sind Offiziere und bekommen einen festen Sold.
Die kleinteilige und genaue Katastervermessung dagegen führen unzählige freiberufliche Vermesser durch, die sogenannten Geodäten oder Geometer. Mit ihren Messtischen sind sie im ganzen Land unterwegs. Bei Sonne und Regen, auf Feldern, in Wäldern und auf Bergen. Eine schwere Arbeit und ausgesprochen schlecht bezahlt.
Diese Geodäten, das müssen ziemlich arme Schlucker gewesen sein. Die haben auch Frau und Kind immer mitgenommen ins Feld und haben immer wieder Hilfs- und Bittgesuche geschrieben an das Finanzministerium, ans Königliche in München. Sie sollen doch ihren Salär ein bisschen aufbessern.
Ein festes Gehalt bekommen die Geodäten sowieso nicht. Geld gibt es nur für fertige Messtischblätter. Und wenn sie Fehler machen, müssen sie selbst für die Korrektur bezahlen.
Wenn einer von ihnen heiraten will, muss er erst einmal nachweisen, dass er sich so einen teuren Spaß überhaupt leisten kann. Und auch seine Arbeitsmaterialien muss so ein prekär lebender Vermesser selbst mitbringen.
Ob das Papier war, ob das Tusche war, ob das Arbeitszeit, ob das Futter für die Pferde war, das mussten diese Geodäten dann mehr oder weniger entrichten. Und das ist immer wieder erschütternd zum Lesen, wenn man liest, wie arm die Leute waren, A, und B, was die geleistet haben.
Erst 1867 ist das erste Mammutwerk vollbracht. Nach 66 Jahren Arbeit ist der topografische Atlas des Königreichs Bayern fertig. 112 Blätter im Maßstab 1 zu 50.000, druckfertig in Kupfer gestochen.
Ein Jahr später folgen die Grundsteuerkataster. Geradezu unglaubliche 21 Millionen Grundstücke sind darin erfasst. Gedruckt werden rund 24.000 bayerische Flurkarten. Um diese Leistung zu vollbringen, waren auch Innovationen in der Drucktechnik nötig. Statt im teuren Kupferstich wurden viele Karten im neuen Steindruckverfahren gefertigt. Der Beginn der Lithografie. Verantwortlich für dieses neue Verfahren war ein weiteres dieser Münchner Technikgenies. Alois Senefelder. Und ja, auch nach ihm ist in München eine Straße benannt.
Ob es wohl eine Party gab nach dem Abschluss der Landesvermessung? Einen Festakt oder eine Ansprache? Das ist leider nicht überliefert. Vielleicht hat man sich im Vermessungsbüro auch einfach nur eine wohlverdiente Flasche Sekt aufgemacht. Aber Lob gab es zuhauf, sogar international. In Sachen Vermessung war Bayern wirklich ganz weit vorne.
All diese Karten existieren bis heute. Wer mag, kann sich beim Landesvermessungsamt in München sogar Abdrucke bestellen und sich die historische Karte seines Ortes ins Wohnzimmer hängen.
Und der Showdown zwischen bayerischen und französischen Vermessern bei Unterföhring? Der Kampf Meter gegen Route, Moderne gegen Tradition? Haben ihn die Franzosen tatsächlich für sich entscheiden können?
Zunächst ja. Der Befehl des Kurfürsten war eindeutig. Gemessen wird in Meter.
Allerdings nur, bis die napoleonischen Verbündeten wieder abgezogen sind. Dann wird sofort wieder umgerechnet in bayerische Routen, bayerische Fuß. Wie sich das gehört.
Allerdings nur bis ins Jahr 1871. Da wird dann bei der Reichseinigung für ganz Deutschland der Meter als einzig gültige Maßeinheit festgelegt. Und die Bayern müssen wieder zurückrechnen. Nur, dass es diesmal keine Franzosen sind, die Fuß und Route abermals und dieses Mal endgültig den Garaus machen, sondern typisch
die Preisen.
Sie hörten Die Vermessung Bayerns mit Landkarten in die Moderne von Klaus Uhrig. Es sprachen Hemmer Michel, Werner Hertel und Peter Lersch. Technik Andreas Lucke. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.